Ich begrüße Sie herzlich zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Die Bundesrepublik Deutschland feiert heute den Tag der deutschen Einheit. Wir feiern heute das Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik am 3. Oktober 1990. Knapp 11 Monate vorher fiel die Berliner Mauer. Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR konnten nach 28 Jahren Trennung ungehindert die deutsch-deutsche Grenze passieren. Es war unfassbar, was damals in der Nacht vom Donnerstag, den 9. November, auf Freitag, den 10. November 1989 geschah. Die Nachricht breitete sich wie ein Lauffeuer über unser Land aus. Ja, und die Bilder sind sicherlich jedem noch präsent. Das unfassbar lange Herbeigesehnte und Erbetete ist wahr geworden und konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ein Wunder war geschehen. Die deutsch-deutsche Grenze war geöffnet. Heute feiern wir also den Tag der deutschen Einheit. Aber, möchte ich etwas kritisch fragen, feiern wir ihn wirklich? Ist uns immer noch nach Feiern zumute, so wie damals im November 1989, als wir realisierten, was geschehen ist, als ein weiteres Stück des eisernen Vorhangs zerbrach? Oder ist schon so viel Gras über die deutsch-deutsche Grenze gewachsen, dass das Wunder von Berlin, das Wunder der deutschen Einheit in Vergessenheit geraten ist? Wir wollen uns heute die Grasnarben ansehen, das Neue bewundern und bestaunen, dabei aber nicht die Narben übersehen, die so manch einen Buckel verdecken. Buckel, die verhindern, dass wir unseren Tag der deutschen Einheit unbeschwert feiern können. Mein heutiger Gast, die Religionsphilosophin Dr. Beate Beckmann-Zöller, gehört zur überkonfessionellen Projektgruppe 3. Oktober, Gott sei Dank. Hier bei Radio Horeb ist sie Ihnen vielleicht bekannt als Autorin der Bücher Frauen bewegen die Päpste. Da hat sie über Hildegard von Bingen, Birgitta von Schweden und unter anderem über Edith Stein geschrieben. Und vielleicht ist sie Ihnen auch bekannt von dem Buch Pfingsten ist nicht vorbei. Da hat sie über die Schwester Elena Guerra ihr Leben, ihre Briefe an Papst Leo den 13. geschrieben. Ich begrüße nun herzlich am Telefon Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Schön, dass Sie heute sich Zeit für uns genommen haben. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, gerne.
Sie sind heute bei uns zu Gast, weil Sie sich der überkonventionellen Projektgruppe 3. Oktober, Gott sei Dank, angeschlossen haben. Was ist das für eine Projektgruppe? Erzählen Sie uns davon.
Ja, in dieser Projektgruppe bin ich die Vertreterin der katholischen Kirche, der Erneuerungsbewegung, charismatische Erneuerung innerhalb der katholischen Kirche. Wir sind also aus verschiedenen Konfessionen zusammengekommen, weil wir gemerkt haben, dass der Tag der deutschen Einheit doch ein Tag der Dankbarkeit sein könnte, weil tatsächlich in unserem Land ein Wunder geschehen ist. Und heraus aus der Gebetsbewegung hat sich der Pfarrer Bernd Oettinghaus aus Frankfurt besonders dafür eingesetzt, dass aus verschiedenen Gruppen Leute zusammenkommen, die sich innerhalb dieser Projektgruppe dafür einsetzen, dass Menschen in ganz Deutschland ermutigt werden, am Tag 3.10. jedes Jahr zu beten für unser Land, zum einen dankbar zu sein unter dem Motto Danken, Feiern, Beten, dann aber auch zu feiern. Es gibt was zu feiern. Wir sind ein Volk geworden, waren lange getrennt und können also Reisefreiheit genießen, können also vom Westen her den Osten besuchen, vom Osten her den Westen. Und wir haben politische Freiheit erlangt. Das ist ein Grund zum Feiern. Aber wir haben viele Baustellen, die noch offen sind. Daher ist es auch ein Tag der Fürbitte, ein Tag des Betens für unser Land.
Frau Beckmann-Zöller, promoviert haben Sie über die Heilige und Philosophin Edith Stein. Sie sind auch im Vorstand der Edith Stein Gesellschaft Deutschland. Sie sind Dozentin an der Katholischen Stiftungshochschule für soziale Arbeit in München für die Fächer Philosophie und Theologie. Doch nun interessiert mich schon, wie Sie dazu kamen, dass Sie sich der überkonfessionellen Projektgruppe Danken, Feiern, Beten angeschlossen haben.
Ja, für mich hängt das Anliegen sehr eng mit meinem Lebenslauf zusammen. Ich war als Kind öfter in der DDR, weil wir Verwandtschaft in der DDR hatten, und habe mit meiner Cousine eine Brieffreundschaft gehabt. Daher habe ich auch immer wieder gespürt, dieses Land ist so verschlossen, es wird also niemals eine Einigung geben, war ich mir ganz sicher. Und dann habe ich nach der Grenzöffnung im Osten gelebt, 10 Jahre nach Grenzöffnung, also von 93 bis 2003, und habe also in Dresden arbeiten können und mit den Menschen eng zusammengelebt, die Anliegen der Menschen in Ostdeutschland erlebt als Westdeutsche. Und es war mir immer ein Anliegen, dass wir noch stärker zusammenkommen, dass es tatsächlich ein Land wird. Und dann hat mich eben ein befreundeter Leiter von Jugend in einer Mission Hurlach eingeladen, an dieser Projektgruppe teilzunehmen. Und ich wusste, das ist wirklich ein ganz wichtiges Anliegen, für das ich mich gerne ehrenamtlich engagiere. Mhm.
Was ist denn das Ziel und das Anliegen der Projektgruppe 3. Oktober, Gott sei Dank, die ja zum Verein Danken, Feiern, Beten gehört?
Ja, also unser Anliegen ist, den Tag wirklich als Gebetstag eben wiederzugewinnen oder überhaupt erst zu gewinnen. Der Tag ist ja historisch nicht belastet, also es gibt keinen Grund, warum man gerade am 3.10. feiern sollte. Es ist einfach der Tag der rechtlichen Eingliederung sozusagen, des geteilten Abschnitts der DDR eben in die Gesamtbundesrepublik. Und viele wollten lieber einen anderen Tag wählen. Aber wir versuchen diesen Tag neu mit einer Feierkultur auch sozusagen auszustatten. In Frankreich weiß man ganz genau, wie man den Nationalfeiertag feiert, oder in der Schweiz. Aber wir haben erst wenige 20 Jahre eben jetzt Zeit gehabt, uns etwas einfallen zu lassen, wie man den Tag begeht. Viele nutzen ihn nur als Ausschlaftag oder als Tag der offenen Moschee. Und unser Anliegen ist es, wirklich zu erinnern, dass es ein Erinnerungstag wird, an das Wunder, das durch die Friedensgebete tatsächlich sich ereignet hat. Also Gott hat gehandelt durch die Gebete der Menschen, durch die Demonstrationen der Menschen. Es war eine Revolution, die aus der Kirche kam. Und das Anliegen unserer Projektgruppe ist, daran zu erinnern und daran auch die Aufgabe, die Verantwortung zu sehen. Wir sind dankbar, wir haben etwas erlebt und möchten das auch an die junge Generation weitergeben, die es nicht erlebt hat, die nicht persönlich dabei gewesen ist und nicht diese große Dankbarkeit und dieses Aufatmen der Freiheit miterlebt haben. Dazu soll es diese Projektgruppe geben, die auch ganz konkret jetzt schon die Feierlichkeiten zu 25 Jahre Mauerfall und 25 Jahre deutsche Einheit vorbereitet. Mhm.
Frau Beckmann-Zöller, damit wir das aber besser verstehen, lassen Sie uns nochmals Revue passieren, was damals vor fast 25 Jahren, was sich da angebahnt hat. Die Teilung Deutschlands ist 24 Jahre Geschichte und den Tag der deutschen Einheit feiern wir heute am 3. Oktober 2013 zum 23. Mal.
Mhm. Ja, also die Friedensgebete, die in Leipzig das alles vorbereitet haben, diese großen Demonstrationen, begannen schon Anfang der 80er Jahre. Also es ist eine lange Vorbereitung für die Ereignisse, die dann tatsächlich stattgefunden haben. Aber auch schon in den 70er Jahren kann man sagen, durch die Wahl von Johannes Paul II. Zum Papst hat sich etwas im Kommunismus eben getan. Der Papst hat schon aufgerufen, öffnet euch weit, öffnet die Tore für Christus, öffnet die Grenzen. Und damit hat er etwas in Bewegung gesetzt, was man so nicht erwartet hat. In den späten 80er Jahren hatten wir eben zum einen die Friedensgebete jeden Montag in der Nikolaikirche, aber auch an anderen Orten, nicht nur in Leipzig. Zugleich war es in Ungarn dazu gekommen, dass die Zäune entweder erneuert werden mussten, sozusagen der eiserne Vorhang war rostig geworden, oder man würde ihn eben abreißen. Und man hat sich dann entschlossen, nicht teures Geld eben nochmal zur Restaurierung des Zaunes zu investieren, sondern diese Grenze zu öffnen. Und das war natürlich auch für die DDR-Bürger ein Zeichen. Sie konnten jetzt durch Ungarn ausreisen, standen dann allerdings vor dem Nichts. Aber sie waren immer noch Bürger, deutsche Bürger. Sie mussten also nicht als Flüchtlinge in der BRD um Aufnahme bitten, sondern sie waren Bürger des einen Landes. Das war ganz wichtig, als sie dann über die Botschaften in Budapest und auch über Prag ausreisten, aus der DDR ausreisten. Diese Ausreisewelle zeigte eben die große Unzufriedenheit, die auch schon damit begann, dass auch 89 wieder eine Wahlfälschung stattgefunden hat. Die SED hat wieder mit übergroßer Mehrheit gesiegt und die Bürgerrechtler wussten, es ist alles gefälscht. Und das hat also die Unzufriedenheit gesteigert. Und es kam eben zu kleinen und größeren Revolutionen, so im Privaten. Es gab viele Fluchten eben und man spürte, das Land ist im Umbruch. Und dann gab es eben die verschiedenen Demonstrationen in Plauen am 7. Oktober, in Leipzig am 9. Oktober, die dann eben tatsächlich auch gewaltfrei blieben. Auch in Dresden am 8. Oktober gab es eben schon eine Verhandlung, das erste Gespräch, wo eben Demonstranten tatsächlich mit der Polizei ins Gespräch kamen und wo tatsächlich auch die Regierenden zusicherten, ja, wir werden mit euch verhandeln. Das war das erste Zeichen, dass sich in dem Staat etwas bewegt hat, sodass auch in Leipzig statt der erwarteten 20.000 jetzt 70.000 Menschen zur Demonstration kamen. Und dieser 9. Oktober in Leipzig ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis gewesen für die Menschen dort, aber auch, denke ich, für alle Bundesbürger inzwischen. Wir müssen da genau hinschauen. Man weiß inzwischen, dass die Polizei und die Einsatzkräfte tatsächlich blutig zugeschlagen hätten und die chinesische Lösung eigentlich gefordert hatten. Das war also vorher im Juni in China auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking passiert, dass da tatsächlich eben Panzer in die Menge gefahren sind. Und das hatte man eigentlich auch vor in Leipzig, wenn 20.000 Demonstranten kommen. Man hatte also mit einer Zahl von 20.000 gerechnet, hatte genügend Blutkonserven und Krankenhäuser sozusagen vorbereitet. Aber es kamen 70.000 statt der erwarteten 20.000. Und dann haben die Einsatzkräfte tatsächlich einfach, ja, damit hatten sie nicht gerechnet, auch nicht mit den Kerzen, mit den friedlichen Gebeten. Und immer wieder die Rufe, keine Gewalt, die haben sich dann tatsächlich durchgesetzt, sodass es eben tatsächlich unblutig blieb. Und das, denke ich, hat den Weg frei gemacht zu dem Versprecher von Schabowski am 9. November, dass er eben vorzeitig sagte, ja, also die Reisefreiheit tritt unverzüglich ein, sodass tatsächlich eben die Ersten noch in der Nacht über die Berliner Mauer, also die Grenzübergänge stürmten und dann tatsächlich in den Westen reisen konnten. Mhm. So viel mal zur Entwicklung. Es lässt sich da noch viel sagen. Die Grenzöffnung hieß ja noch nicht, dass es zu einer Wiedervereinigung kommt. Das war noch ein sehr sensibles Thema, dass tatsächlich eben nicht eine dritte Lösung sozusagen zwischen Kapitalismus und Sozialismus gefunden wird. Die DDR war wirtschaftlich tatsächlich so am Ende, dass nur noch die Lösung eigentlich des Zusammenwachsens oder der Zusammenführung möglich war. Aber darüber sind sich viele uneins. Wie hätte das besser zusammenwachsen können? Es ging alles sehr, sehr schnell und daran arbeiten wir sicher auch heute noch. Mhm.
Auch Bundespräsident Gauck hat in einem Interview mal geäußert, wir dürfen uns nicht genieren, dass wir unterschiedlich geworden sind. Und diese Unterschiedlichkeiten mögen ja manchmal den Anschein auch haben, dass man getrennt ist voneinander. Frau Beckmann-Zöller, was sind Ihre Beobachtungen? Was wissen wir von unseren Unterschiedlichkeiten und wie kommen wir bis heute damit zurecht?
Ja, also wir müssen uns immer wieder bewusst machen, die 40 Jahre der Trennung haben einfach verschiedene Lebensstile erfordert. Man hat ganz anders in der DDR leben können und auch müssen. Man war von vorne, von oben bevormundet und hat seine Meinung nicht frei äußern können. Und all das zu lernen ist nicht durch einen Volkshochschulkurs möglich, sondern das braucht lange Lebenserfahrung. Und ja, auch Gauck sagte ja, es braucht fast 40 Jahre, zwei Generationen, um einen gemeinsamen Lebensstil zu finden, wie wir miteinander zurechtkommen und ja, dass sich diese Unterschiedlichkeiten auch verlieren. Im Westen hatte man sich durchzuschlagen, hatte selbst Verantwortung zu übernehmen und hat das eben auch durch die Siegermächte gelernt, während die Siegermacht der Sowjetunion, der DDR, genau das Gegenteil gelehrt hat, das sich einfügen, das sich ducken. Und damit müssen wir immer noch zurechtkommen. Andererseits ja, gibt es schon vieles, was gemeinsam eben gewachsen ist, dadurch, dass es Arbeitskollegen gibt, dass man ja an denselben Projekten arbeitet, miteinander ins Gespräch kommt. Aber ich denke auch, dass die Lebenswelten noch länger verschieden bleiben und dass es daher wichtig ist, sich auch darüber auszutauschen, sich erzählen zu lassen. Wie habt ihr damals gelebt und wie lebt ihr denn jetzt? Und dass man sich auch besucht. Viele Westdeutsche waren ja immer noch nicht im Osten. Es ist wirklich eine Reise wert, sich einfach mal schöne Städte auch im Osten anzuschauen oder auch wirklich mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen.
Und mit dem Reisen wirklich auch den Vorurteilen ein Ende zu machen. Ich habe letztens auch von jemandem gehört, dass er immer noch das Bild hat in den neuen Bundesländern, dass die Menschen ausschließlich in Plattenbauten leben. Und die Familie war sehr positiv überrascht, als sie in historische Städte kam, wie Dresden und Leipzig, und dort die wunderbar restaurierten und renovierten Altbauten und die Schätze, die baulichen Schätze auch zu sehen bekamen. Ich möchte nochmal auch weiterfahren mit dem Zitat von Bundespräsident Gauck. Das geht nämlich so weiter, dass er sagte, wir brauchen uns gar nicht davor zu fürchten. Damit meint er, wir brauchen uns nicht vor der Einheit zu fürchten. Doch viele Menschen hatten Befürchtungen, haben heute immer noch Befürchtungen. Frau Beckmann-Zöller, der Fall der Mauer beseitigt die Trennung von Ost und West, aber zog er auch automatisch die Einheit mit sich? Was haben Sie da bisher beobachtet?
Ja, die Einheit ist etwas, was eben erst wachsen muss, wie auch Menschen, die lange getrennt waren und eben diese unterschiedlichen Lebensgeschichten haben. Man ist nicht automatisch eins und man fürchtet sich vor allen Dingen auch im Osten vor der Freiheit, die eben so nicht erlernt wurde. Das ganze Leben hat sich wirklich geändert, nicht nur für uns im Westen die Postleitzahlen, sondern wie man sich versichert, wie man das Verhältnis zu Lehrern hat, zur Schule hat, wie man Arbeitsverhältnisse aufbaut, wie man Verantwortung übernimmt. All das hat sich geändert. Und das Zusammenwachsen, ja, man kann sagen, man war zunächst offen, aber sehr viele Menschen, die von West nach Ost ganz am Anfang gegangen sind, waren auch Betrüger, die einfach ja die Unsicherheit der Ostdeutschen ausgenutzt haben und dadurch auch sehr viele Verletzungen neu produziert haben. Also es gibt sehr viele Verletzungen hüben und drüben, die auch durch diesen schnellen Prozess der Einheit gekommen sind. Viele Westdeutsche haben auch Angst bekommen vor den Kosten der Einheit, die natürlich auch unterschätzt wurden, da das Land völlig ausgeblutet worden war durch die durch die Sowjetunion, die dort eben ja sämtliche Fabriken abgebaut haben, die wirtschaftlich etwas gebracht hätten und so weiter. Also die Einheit kann nicht über Nacht kommen und muss wirklich wachsen.
Und vor allen Dingen in unseren Herzen auch wachsen.
Ja.
Jetzt noch der letzte Teil des Zitates von Bundespräsident Gauck und ich sag's nochmal in voller Länge. Er sagte einmal in einem Interview, das auch nachzulesen ist unter Faz.net, wir dürfen uns nicht genieren, dass wir unterschiedlich geworden sind und wir brauchen uns gar nicht davor zu fürchten, denn wir haben einen Herrn, ein Wort Gottes und ein gemeinsames Ziel. Frau Beckmann-Zöller, das sind doch wirklich mutmachende Worte. Warum sind sie heute immer noch so wichtig für uns?
Ja, interessant ist eben, dass das mal wirklich hier eine Revolution hat, die aus der Kirche kam. Man hat wirklich auch Gottes Hilfe dabei erlebt. Und das ist es, was eben auch ja uns nochmal eine doppelte Berechtigung gibt, nicht nur als Bürger, sondern auch als Christen diesen Tag zu feiern. Richard Schröder, evangelischer Theologe und Autor des Buches Irrtümer der deutschen Einheit, weist auch darauf hin, dass oft die Westdeutschen von den Ostdeutschen erwarten, sie sollten dankbarer sein. Und das kann man auch in einer Ehe nicht verlangen, dass der andere Partner mir doch dankbar sein sollte, sondern das macht den anderen wieder unfrei. Man kann also Dank nicht einfordern. Und es ist ja auch nicht so, dass dass sozusagen nur die Ostdeutschen den Westdeutschen irgendwie dankbar sein sollten, sondern umgekehrt, die Westdeutschen müssen eigentlich auch dankbar sein für all das, was die Ostdeutschen erlitten haben, für diese Einigung, die vielen Verhaftungen, die vielen Entbehrungen und so weiter, die eben die Ostdeutschen alleine tragen. Und letztlich, sagt auch Richard Schröder, sollten wir gemeinsam eben Gott dankbar sein für dieses Wunder der Einheit. Und das ist eben auch der Anlass für unsere Projektgruppe, darauf Wert zu legen, dass man an dem Tag tatsächlich auch die Nationalhymne singt und als Bürger das Land feiert, aber dass man auch das Lied singt, nun danket alle Gott. Denn Gott ist es letztlich, der diese friedliche Revolution durch die Gebete der Menschen und durch den Mut der Menschen bewirken konnte. Das ist also die theologische Sicht auch dieses Tages.
Deutschland feiert heute seinen Tag der deutschen Einheit. Wir gedenken heute an dem Tag, an dem der Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland wirksam wurde. Das war am 3. Oktober 1990. Dies war nur möglich, weil die Mauer etwa 11 Monate vorher fiel. Zuerst in Berlin, dann auch an den Landesgrenzen von Ost- und Westdeutschland. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie viel Gras ist schon über die deutsch-deutsche Grenze gewachsen? Und dahinter stehen die Fragen, können wir uns heute freuen an dem Wunder von Berlin und das Lied »Nun danket alles« Gott aus vollem Herzen singen, oder sind unsere Leben, ob in Ost- oder Westdeutschland, dadurch so durcheinander gerüttelt worden durch den Zusammenschluss von Ost und West, dass wir immer noch daran knappern. Abgesehen davon, dass wir den Solidaritätszuschlag monatlich von unserem Gehalt sozusagen immer noch bezahlen und das so manch einen schmerzt. Unser Gast ist die Religionsphilosophin Dr. Beate Beckmann-Zöller und sie gehört zur überkonfessionellen Projektgruppe 3. Oktober, Gott sei Dank. Die wiederum gehört zum Verein Denken, Feiern, Beten, zu dessen Vorstand unser heutiger Gast gehört. Frau Dr. Beckmann-Zöller, viele feiern den 3. Oktober heute nicht als Gedenktag der deutsch-deutschen Einheit, weil sie sagen, es sei kein historisches Datum. Sie haben es eben im Laufe unseres Gesprächs auch schon kurz anklingen lassen. Warum?
Ja, viele sehen den 3. Oktober, besonders in Ostdeutschland, als den Tag, 3. Oktober 1989, wo die Grenzen endgültig geschlossen worden sind. Dort an dem Tag wurde also auch die tschechische Grenze zugemacht. Die Ostdeutschen waren richtig eingesperrt. Nach Westdeutschland war sowieso kein Durchkommen und seit Anfang 80er Jahre war auch schon die Grenze nach Polen geschlossen worden. Daher ist dieser Tag nicht positiv belegt und bei vielen auch gar nicht weiter mit irgendetwas verbunden. Es gibt also keine emotionale Verbundenheit, wie beispielsweise für die Leipziger der 9. Oktober. Oder Gregor Gysi von der PDS hat vorgeschlagen, man hätte doch auch den 18. März nehmen können. Da sind also 1990 die ersten freien Wahlen haben da stattgefunden. Also man hätte andere Daten finden können, aber es musste auch schnell gehen. Die Menschen waren wirklich darauf erpicht, so bald wie möglich tatsächlich auch die rechtliche Einheit zu haben. Und schneller gingen die ganzen Verwaltungsakte nicht, sodass man also dann den ersten Sonntag, den ersten möglichen Tag quasi genommen hat. Und das war der 3.10. Jetzt haben wir also keine emotionalen Erinnerungen an genau diesen Tag. Hätte man den 9.11. genommen, hätte man selbstverständlich eine ja sehr emotionale Erinnerung an die erste Maueröffnung. Aber man hat gleichzeitig eben am 9.11. auch immer noch die Erinnerung an die Reichspogromnacht 1938. Von daher wäre auch dieser Tag wieder schwer zu feiern gewesen, weil damit auch eben ein wirklich sehr negatives Datum verbunden ist für das deutsche Gedächtnis. Ja, und so ist es eben schwer, diesen Tag mit Leben zu füllen, mit wirklich einem Grund zu füllen, zu danken, zu feiern, zu beten. Und es gibt auch keine Kultur des Feierns aufgrund unserer Belastung durch die nationalsozialistische Vergangenheit. Man hat sich einfach nicht zur Deutschlandfahne oder auch zur Nationalhymne bekennen können während der Vergangenheit, sondern man hat einfach kein Verhältnis zu seinem eigenen Land aufgebaut.
Und nun kann man ja über den Fußball denken, was man will.
Ja.
Aber der hat bewirkt, gerade das Sommermärchen 2006 zur Deutschland-BWM hat bewirkt, dass unzählige Autos bei uns zu München, in München, in der Stadt war das so, mit einer Deutschlandfahne durch die Gegend gefahren sind.
Ja, genau. Also da begann etwas, was tatsächlich auch von vielen geistlichen Menschen als eine Wende im Selbstbewusstsein, im nationalen Selbstbewusstsein empfunden wurde, sodass man wieder einfach freier wurde, die deutsche Fahne zu zeigen. Und das ist wirklich ein Punkt, wo man auch beginnen kann nachzudenken, wie wichtig eigentlich auch sozusagen die Selbstliebe ist, die Liebe zum eigenen Land für die Nächstenliebe. Okay. Also ein wichtiger Punkt ist tatsächlich dieses Selbstverhältnis zu unserem Land. Wie sehen wir unser Land? Können wir auch stolz sein auf unser Land, trotz unserer Vergangenheit oder weil wir auch Vergebung erlebt haben für das Unrecht, was unser Land anderen Ländern angetan hat? Es ist ein wichtiger Punkt, um tatsächlich auch den Nächsten zu lieben, sozusagen andere Länder in ihrer Eigenheit zu akzeptieren. So wie es eben auch für die Nächstenliebe wichtig ist, sich selbst zu lieben, um den anderen annehmen zu können. Und das ist etwas, was man, denke ich, auch einüben kann, tatsächlich auch pädagogisch einüben kann, dass man das fördert, dass einfach auch junge Leute ein gesundes Nationalbewusstsein wieder entwickeln, wo viele aus meiner Generation sagen, ja, also ich singe eigentlich nie die Deutschlandhymne, ich finde das eigentlich seltsam, bin immer noch erinnert an die nationalsozialistische Vergangenheit und an all das, was wir in der Schule an Negativen gelernt haben. Ich kann mich gar nicht positiv zu meinem Land äußern. Und das, denke ich, ist ein Punkt, den wir am 3.10. auch einfach von Gott bearbeiten lassen können, wo wir uns wirklich Heilung schenken lassen können. Ich habe das auch selbst erlebt. In der Matthäuskirche in München haben wir uns im letzten Jahr auch getroffen, um Deutsche Einheit zu feiern und treffen uns auch dieses Jahr wieder.
Also jetzt heute gleich.
Ja, genau. Mhm. Und da habe ich auch letztes Jahr gespürt, wie stark Menschen berührt sind, dass sie in einem christlichen Rahmen einfach als Bürger stolz auf ihr Land sein können, die Nationalhymne singen können und gleichzeitig aber nicht ausgrenzend sozusagen gegen andere Nationen, sondern einfach aus Dankbarkeit für das, was Gott für unser Land getan hat. Und wir haben dann angestoßen mit Sekt und viele waren wirklich innerlich gerührt. Und da merke ich, dass Gott auch am Nationalgefühl von vielen Menschen arbeitet und wieder auch Heilung passiert.
Ich kann mich noch erinnern, und das war für mich auch sehr berührend. Kurz nach dem Mauerfall habe ich in einer Einrichtung gearbeitet, die sich um körperlich Schwerstbehinderte gekümmert hat. Und ich bin in einer Clique gelandet, die nur aus ehemaligen Ostdeutschen bestand, und das so 3 Jahre nach dem Mauerfall. Und ich habe deren Zusammenhalt sehr gespürt, habe mich doch manchmal als Außenseiter gefühlt. Meine Mitkollegen, die aus Westdeutschland kamen, waren sich manchmal einig über diese Clique, dass sie doch bestimmte Haltungen haben, die sie als Westdeutsche nicht teilen können. Aber genauso ging es auch Ostdeutschen. Und darüber möchte ich mich jetzt noch einen Moment mit Ihnen unterhalten, ja, was damals geschehen ist nach dem Mauerfall, weil das war ja auch nicht alles vom Feinsten. Das war ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, denn die Geschäfte gewittert haben, die haben nicht lange auf sich warten lassen und sind regelrecht nach Ostdeutschland eingefallen. Wir fragen heute am Tag der Deutschen Einheit, wie viel Gras ist schon über die deutsche Grenze gewachsen? Ich frage Sie heute am Tag der Deutschen Einheit, Sie gehören zum Verein Danken, Feiern, Beten und der Projektgruppe 3. Oktober, Gott sei Dank. Was quält auch heute noch vielleicht Menschen, was direkt nach dem Mauerfall geschehen ist?
Ja, also das ist tatsächlich ein Feld, wo das immer noch vermint ist und wo immer noch einfach Heilung auch notwendig ist in den Lebensgeschichten. Vielen Ostdeutschen ging es so, dass sie durch die Wiedervereinigung gefühlt haben, es gibt ihr Land nicht mehr. Und viele haben es so erlebt, dass ihre Biografie entwertet wurde. Dass man also nur negativ über die DDR spricht. Und natürlich gab es negative Erfahrungen im Unrechtsstaat, die vielen Mauertoten, die vielen Unterdrückungen von Biografien und so weiter. Aber es gab einfach auch positive Erlebnisse, wie es in jedem Leben einfach schöne Kindheitserinnerungen gibt, schöne Erinnerungen. Und all das schien plötzlich mit einem Mal entwertet zu sein. All das, was mit dem Aufwachsen in der DDR verbunden war. Und da, denke ich, braucht es heute noch ganz viel Heilung, auch des Hinhörens, dass man wirklich nachfragt und auch hinschaut, was war eigentlich schön in der Zeit der DDR. Viele nennen darunter auch das Nachbarschaftsgefühl, dass man halt wirklich auch gemeinsam viel Zeit verbracht hat. Und was natürlich auch aus der Not des Nichtreisenkönnens geboren war, aber was eben auch schöne Freundschaften eben in der Nachbarschaft hervorbrachte und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl.
Und das frage ich mich oft, wurde das wirklich von allen so als Einschränkung empfunden, dass sie nicht reisen konnten? Oder wie schätzen Sie das ein, dass man sich auch damit arrangiert hat, nur in gewisse Ostblockländer reisen zu können?
Ja, es gab natürlich beides. Es gab die einfach noch von Eltern, Großeltern wussten, wie Reisefreiheit ging und wie einfach ein Leben des freien Reisens und des freien Studierens oder man wählt seinen Ort der Ausbildung, das war alles nicht mehr möglich. Aber viele haben sich tatsächlich arrangiert, genauso auch mit dem einfachen Lebensstil. Für vielen Menschen ist das schwer gefallen und haben immer wieder im Westfernsehen auch die Konsumgüter gesehen. Andere hatten es einfacher und haben sich gesagt, wir brauchen gar nicht mehr. Aber es war doch immer ein Zwang dabei. Es war eine Zwangsverpflichtung zur Einfachheit, zum einfachen Lebensstil. Und es war die Zwangsverpflichtung, dass man nicht reisen durfte. Aber natürlich sind Menschen flexibel und gewöhnen sich eben auch daran. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einem Klosterleben. Die Einfachheit, die Armut, das wirklich Geborgensein auch hinter der Mauer. Es hat ja auch einen positiven Sinn, aber gleichzeitig war es eben kein freiwilliges Klosterleben, sondern ein erzwungenes. Das darf man nicht vergessen und deshalb darf man, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht verurteilen, wenn die ersten ostdeutschen Bürger, die nach Westdeutschland gekommen sind, tatsächlich nur nach materiellen Gütern gefragt haben. Mhm. Und das ist vielen westdeutschen Bürgern aufgestoßen. Sie haben gemeint, ja, das ist doch nicht alles im Leben. Aber das kann man sehr gut sagen, wenn man tatsächlich alle Möglichkeiten hat und sie haben könnte. Aber für jemanden, der wirklich verordneten Mangel erlebt hat, ist das etwas ganz anderes. Von daher braucht es da auch noch ein tieferes Verständnis von westdeutscher Seite her für einfach diese Vorgänge nach der Wende oder nach der friedlichen Revolution, ist ja der eigentliche Ausdruck. Ein schöner Witz, den ich gerne gehört habe aus ostdeutschen Zeiten, ist, dass eine alte Dame mit ihrem Einkaufsnetz, mit ihrem leeren Plastebeutel vor der Haustür steht und sich überlegt, war ich jetzt schon beim Einkaufen oder will ich erst noch zum Einkaufen? Also der verordnete Mangel, die leere Einkaufstasche ist etwas, was wir gar nicht so sehr nachfühlen können, aber wo es einfach noch mehr Verständnis braucht.
Vor der Bundestagswahl hat die Projektgruppe 3. Oktober, der Sie auch angehören, 5 Fragen an etwa 200 Bundestagswahlkandidaten gestellt, und zwar zum Fall der Mauer, zum Zusammenwachsen von Ost und West, zu christlicher Prägung des Nationalfeiertags, über die Werte oder unsere Werte und über die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Und bei der Frage nach dem Zusammenwachsen der Bürgerinnen und Bürger in Ost und West ist man sich ja parteiübergreifend weitgehend darüber einig, Frau Dr. Beckmann-Zöller, dass sich die Lebensverhältnisse in den alten und neuen Bundesländern stark angeglichen haben. Können Sie das unterstreichen?
Ja, natürlich ist es schon gewachsen, das Angleichen der Verhältnisse. Aber ich denke, das ist natürlich auch Parteipolitik, dass gesagt wird, das ist schon alles in Ordnung. Da muss man sich natürlich noch weiter dafür einsetzen, dass die Lebensverhältnisse angeglichen werden. Andererseits wird es ja wirklich auch Generationen brauchen. Die Sowjetunion hat einfach die DDR wirtschaftlich ausgelaugt. Es ist etwas ganz anderes als das, was im Westen passiert ist mit dem Wirtschaftswachstum, wo sehr viel Unterstützung von den demokratischen Staaten, eben vor allen Dingen auch aus den USA, eine ganz andere Unterstützung eben erfolgt ist. Von daher wird die Angleichung der Lebensverhältnisse schon allein aus diesem Grund noch eine andere, ganz andere sein, als wenn wirklich schon beide von ähnlichen Voraussetzungen ausgehen würden. Genau, von daher, es wird noch eine Zeit brauchen.
Im kommenden Jahr jährt sich der Mauerfall zum 25. Mal. Für viele Abiturientinnen ist die Teilung Deutschlands schon jetzt Geschichte, doch nicht für die Menschen, die noch den Bau der Mauer Anfang der 60er Jahre erlebt haben. Die erlebten von Verwandten plötzlich getrennt zu werden, die ihrer Arbeit im West- oder Ostteil Deutschlands auf einmal nicht mehr nachgehen konnten oder deren Anwesen sogar getrennt wurden. Und es ging sogar so weit, dass Familien, also Eltern und ihre Kinder plötzlich durch die Mauer getrennt wurden. Dramen spielten sich damals ab, und ich habe in Berlin gelebt, noch während die Mauer existierte, und hatte eine Freundin, die bei der Großmama aufgewachsen ist, deren Mutter in Ostteil der von Berlin geblieben ist, weil sie dort einfach eine Arbeit hatte und weil man sich über die Ausmaße des Mauerbaus überhaupt nicht bewusst war. Und man konnte auch Mahnern, die es schon gesehen haben, dem konnte man einfach nicht glauben. Frau Dr. Beckmann-Zöller, es sind Dramen, die sich abgespielt haben. Umso größer ist das Wunder, dass sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 nach etwa 28 Jahren Existenz der Mauer geschah. Heute finden Feierlichkeiten statt zum Fall der Mauer zur Wiedervereinigung. Wir feiern den Tag der Wiedervereinigung heute, dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland. Doch nicht allen Menschen, nicht vielen Menschen ist nach Feiern zumute. Aber das wollen Sie und Ihre Initiative. Sie wollen das neu ins Bewusstsein rücken und wir mit dieser Sendung auch, indem wir fragen, mit Ihnen zusammen, wie viel Gras ist schon über die deutsch-deutsche Grenze gewachsen? Jetzt möchte ich diese Frage einfach mal so an Sie weitergeben. Was meinen Sie, wie viel Gras ist denn schon drüber gewachsen und was wünschen Sie sich noch an Wachstum, an Gras und wo soll man Buckel und Wurzeln doch noch sehen?
Ja, das ist eine wirklich schöne Frage, eben mit dem Gras über der Grenze. Dazu gibt es übrigens auch eine Ausstellung, die man also auch eine Wanderausstellung, die man ausleihen kann bei den staatlichen Stellen zur Wiederaufarbeitung. Und da hat jemand tatsächlich auch die Grenze fotografiert, das, was eigentlich aus den Grenzanlagen geworden ist. Und ja, dieses Graswachsen ist eigentlich ein schönes Bild, da wo also vorher Minen lagen. Also viele Menschen sind ja tatsächlich auch durch diese Selbstschussanlagen getötet worden, auch sehr viele Grenzsoldaten, die einfach nur dort gearbeitet haben, ihren Dienst getan haben, sind von den Selbstschussanlagen verletzt oder auch getötet worden. Und auf diesen, ja sozusagen auf diesem unsicheren Platz soll es jetzt einfach eine friedliche Wiese geben. Gras soll dort wachsen. Und das ist tatsächlich auch schon geschehen nach 23 Jahren. Aber so wie auch in den Herzen Wunden eben auch vernarben können, ist die Frage, wie werden denn die Wunden auch behandelt? Wie schaut man sich die Wunden an? Wie lässt man sie wirklich auch heilen? Und für die 25 Jahre Einheitsfeiern oder auch 25 Jahre Wunder der Freiheit und Einheit, wie wir es nennen, wollen wir eben schon 2014 beginnen und auf 2015 dann sozusagen einen Prozess hingehen, wo es auch um dieses Gras auf der Grenze gehen soll. Und zwar ist geplant vom 3. Oktober 2014 bis zum 9. November 2014 eine Pilgerwanderung entlang der alten deutsch-deutschen Grenze zu unternehmen. Man wird also von Süden her losgehen und auch von Norden her entlang der Grenze wandern. Und man wird, diese zwei Gruppen werden sich dann in der Mitte treffen. Und da soll es auch ganz stark darum gehen, also um diese Frage, wie viel Gras ist dort schon gewachsen auf der Grenze konkret, aber wie viel Huckel, wie Sie sagen, gibt es auch noch da, wo eben Menschen an der Grenze gestorben sind, da wo einerseits Fluchten geglückt sind, wo andererseits eben Menschen tatsächlich durch die Grenze in ihrem Dorf gespalten wurden oder eben vom Nachbardorf abgeschnitten und so weiter.
Ja, oder wie viele Gebiete auch in den neuen Bundesländern heute regelrecht immer noch ausgestorben sind und es auch eine Abwanderung aus den ländlichen Gebieten gibt. Ich kenne auch einige, die niemals aus der Arbeitslosigkeit herausgekommen sind.
Ja, das ist richtig. Also es sind wirklich ganz problematische Gegenden um die Grenze herum. Und von daher braucht es gerade dort auch das Hinschauen und auch das liebende Gebet, dass man wirklich auch aufmerksam auf die Menschen ist, die einem dort begegnen, die dort in den christlichen Gemeinden sich abends versammeln, wo man gemeinsam dann einfach auch sich erzählt. Und diese Gebetswanderung soll eben mehrere Wochen dauern und am 9. November 2014 auch mit großen Festen, einmal in Plauen, aber auch in Magdeburg und dann im Norden am Scharsee soll es ein großes Fest, drei große Feste mindestens geben, wo Menschen einfach nochmal diese erlangte Freiheit und auch den Wegfall der Mauer, den Wegfall der Grenze feiern. Das ist also vorgesehen und es wird dazu auch ein Gebetstagebuch geben. Man kann also für ein Wochenende mitwandern und mit auch um Heilung beten. Oder man kann entweder ein Wochenende oder eine ganze Woche mitwandern oder auch länger. Und ich denke Anfang von 2014 kann man sich dann da anmelden. Im Moment ist die Homepage noch im Aufbau für diese Gebetspilgerwanderung. Ja, also wichtig ist eben auch, für die Not der Menschen zu beten, für das, was man gerade auf dieser Pilgerwanderung auch entdeckt an Lebensgeschichten, aber auch ja die Not, die es immer noch gibt durch Verletzungen in der Begegnung von Ostdeutschen mit Westdeutschen. Und dafür soll eben auch dieser Tag der deutschen Einheit sein, dass man einerseits dankt, aber dass man auch Fürbitte tut für die Menschen, die eben tatsächlich auch Verletzungen erlebt haben, aber auch für andere Länder, die immer noch getrennt sind, sei es eben in Zypern durch das noch eben immer eine Grenze geht oder auch Nordkorea, Südkorea, die getrennten Länder.
Oder gucken wir ins Heilige Land.
Oder eben auch Israel, das tatsächlich ja sehr getrennt und ist und eine Mauer, eine Schutzmauer quasi braucht beziehungsweise beansprucht. All diese Länder werden auch in unseren Gebeten, eben in den Fürbittgebeten mit eingeschlossen. Mhm. Aber natürlich auch die Einzelschicksale von Menschen.
Und etwas, was uns die Projektgruppe 3. Oktober auch zeigt, das ist, dass wir uns zusammenschließen. Menschen aus dem Westen mit Menschen aus dem Osten, Menschen aus verschiedenen Konfessionen und dass sie uns vorangehen und aufzeigen, ja, es gibt Hoffnung, es gibt immer wieder Wege. Wir wissen um das, was vielleicht auch sozial im Argen liegt, was da noch auch vielleicht an Wunden da ist, was noch nicht überwunden ist. Und ich möchte jetzt nochmal auf das Kuratorium an Mitgliedern aus Kirche, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu sprechen kommen, die Gebetsinitiative, die Projektgruppe 3. Oktober unterstützen. Auf der Webseite www.3.oktober.de gibt es Informationen dazu. Wer gehört noch dazu?
Also im Kuratorium, auch besonders für die Feierlichkeiten zu 25 Jahre Einheit, haben sich einerseits auch Bischöfe unterstützend gemeldet, vor allen Dingen Altbischof Joachim Reinelt unterstützt uns sehr, der Dresdner Bischof, Altbischof inzwischen, aber auch von der katholischen Seite her die charismatische Erneuerung, vertreten durch Christoph Hemberger, aber auch Weihbischof Thomas Maria Renz ist ein Unterstützer der Initiative. Es gibt auch Unterstützer aus allen anderen Konfessionen, aber auch Unternehmensberater wie Johannes Schwaliner oder eben der Albrecht Fürst zu Kastel ist ein Unterstützer, ein Mitglied des Bundestages, Frank Heinrich aus Chemnitz und so weiter. Also breit gestreut Kommunitäten wie die Christusbruderschaft in Selbitz, aber auch eben Volkenroda, die Jesusbruderschaft in Volkenroda, sind also sehr unterschiedliche Verbände da mit eingeschlossen.
Mhm. Kommen wir auf den heutigen Tag noch zu sprechen. Sie gehen auch zu Feierlichkeiten hier bei uns in München. Aber was erwartet Sie da heute noch? Und was sind noch für Feierlichkeiten auch in anderen Großstädten, wo vielleicht der ein oder andere Hörer, der diese Sendung jetzt hört, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, in welchen Städten findet noch etwas statt?
Ja, also bei uns in München wird es eine Veranstaltung geben, die nicht nur zur Wiesen kann man immer gehen und auch dort feiern und anstoßen auf die deutsche Einheit, aber man kann auch in die Matthäuskirche am Sendlinger Tor gehen, also Nussbaumstraße ist die genaue Adresse und dort wird um 17 Uhr eine Multimedia-Show mit einem Zeitzeugen beginnen und zwar vom Verein Wunderwerke unter dem Titel Wunderjahr 1989. Und Albrecht Kaul, der ehemalige stellvertretende Generalsekretär des CVJM deutschlandweit, hat also einfach seine Lebenserinnerungen zusammengestellt, wie er als Christ in der DDR gelebt hat. Und als rüstiger Rentner zieht er auch in vielen Schulen durchs ganze Land und stellt immer wieder auch vor, wie war das Leben und was ist wirklich in diesem Wunderjahr passiert. Wo kann man wirklich staunen, was da wirklich geschehen ist, politisch und auch durch die Gebete der Christen. Dann wird es eben auch noch ein Buffet geben, ein Fest eben im Gemeindesaal der Matthäuskirche. Dort werden wir also anstoßen auf die deutsche Einheit und dann werden wir auch eine Gebetszeit haben. wo wir einfach nochmal Danke sagen. Danke Gott, dass das wirklich passiert ist, friedlich passiert ist. Und auch bitte Gott, hilf uns weiter, dass wir dieses Wunder nicht vergessen und dass wir Verantwortung nehmen in all den Bereichen, wo es weiterhin kleine Wunder nötig hat. In anderen Städten finden entweder kleine Gebetstreffen oder auch große Veranstaltungen statt. In Frankfurt am Main gibt es eine große Veranstaltung am Römer, sehr zentral in der Stadt. Und dort wird auch, es gibt auch dezentral verschiedene Erzählcafés, die eingerichtet sind über die Stadt. Da kann man sich auch auf der Homepage erkundigen, wo das genau stattfindet, wo einfach Menschen aus Ostdeutschland ihre Geschichten erzählen, Menschen aus Westdeutschland erzählen, wie sie den Mauerfall erlebt haben und so weiter. Und man kommt dann zu einer zentralen Veranstaltung zusammen, wo auch Harald Brettschneider erzählen wird, der Initiator dieser Kampagne Schwerter zu Pflugscharen. Er hat also ein Bibelwort ernst genommen und damit auch die DDR ins Wanken gebracht. Es gab also eine riesige Initiative, wo Jugendliche diese Aufnäher auf ihren Parker genäht haben und wo also in der DDR tatsächlich auch die Verantwortlichen ja ganz durcheinander geraten sind, weil es eigentlich auch ein sowjetisches Symbol ist, dieses große Denkmal, wo jemand eben ein Schwert zur Pflugschar hämmert, aber was gleichzeitig ja ein biblisches Wort ist. Und darüber wird also Harald Brettschneider in Frankfurt sprechen. Ja, und an vielen anderen Orten, gerade auch in Berlin, wird eine große Veranstaltung sein, wo auch die Auslandsgemeinden, also die Koreaner, die Philippinen und einfach andere afrikanische Gruppen dabei sind und dann eben auch für uns als Deutsche beten, also in dieser Veranstaltung in Berlin. Ja, und viele andere Möglichkeiten in anderen Städten, kleinen und großen Städten, kann man eben auf der Homepage noch nachlesen.
Genau, das ist www.dritter-oktober.de. Alle weiteren Infos finden Sie auf unserer Homepage auch www.horeb.org.
Einer unserer Unterstützer ist auch Thomas Maria Renz, Weihbischof in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der also ausdrücklich auch darauf hinweist, dass wir uns an diesem Tag auch ökumenisch treffen sollten, eben zu Gebetsveranstaltungen. Ich zitiere ihn mal: Deshalb unterstütze ich gerne die Initiative 3. Oktober, Gott sei Dank, und wünsche ihr eine bundesweite Verbreitung und einen großen Erfolg. Zugleich sehe ich in ihr auch eine ökumenische Chance für ein einheitliches Zeugnis der Christen in unserem Land, gemäß dem Motto aus Psalm 67, die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle.
Ja, nehmen wir das als Abschlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute hier unser Gast waren und wünsche Ihnen heute noch ein gutes Fest. Wie viel Gras ist schon über die deutsch-deutsche Grenze gewachsen? Das war unser Thema heute. Dankeschön an Sie, Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Und ja, alles Gute weiterhin für die Projektgruppe 3. Oktober und auch für die Feierlichkeiten und die Planungen, die anstehen für das große Jubiläumsjahr, das beginnen soll im November nächsten Jahres und ein Jahr lang sein soll. Dankeschön.
Ja, gerne.
Das war die Lebenshilfe heute am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit. Wir haben gefragt, wie viel Gras ist schon über die deutsch-deutsche Grenze gewachsen. Zu Gast war Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Sie gehört zur Projektgruppe 3. Oktober. Sie ist mit im Vorstand des Vereines Danken, Feiern, Beten. Und das Anliegen der Initiativgruppe 3. Oktober könnte man vielleicht noch mal folgendermaßen zusammenfassen. Es geht Ihnen um die Zukunft Deutschlands, um eine Kultur des Gedenkens und des Verzeihens im Blick auf die DDR-Vergangenheit und auf die damalige Wiedervereinigung sowie um die Mitgestaltung der heutigen Gesellschaft. Und ein Kuratorium von Mitgliedern aus Kirche, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft begleitet diese Initiative und unter anderem auch der emeritierte Bischof von Dresden-Meißen, Joachim Reinelt. Und ihn möchte ich jetzt zum Abschluss unserer heutigen Lebenshilfesendung zitieren. Und Ich wünsche mir, dass sein Wort in unser Herz fällt. Er blickt schon voraus auf 25 Jahre Freiheit und Einheit. Gefaltete Hände und Hände, die sich miteinander verbinden, sind Zeichen unseres Festes des Gedenkens und der Freude. Und der 3. Oktober möge das deutsche Volk weiterhin in Dankbarkeit zusammenführen. Soweit das Zitat von Joachim Reinald, dem emeritierten Bischof von Dresden-Meißen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns, dass wir uns anschließen können dem Feiern, dem Danken und dem Beten und dass wir mitsingen können dem Lied »Nun danket alle Gott«. Frau Dr. Beckmann-Zöller hat uns eingeladen, doch heute einmal ganz bewusst die deutsche Nationalhymne zu spielen, zu singen, zu hören, den Worten zu lauschen. Wer weitere Informationen wünscht, die finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.horeb.org. Die Sendung wurde mitgeschnitten. Sie können sich einen Mitschnitt bestellen, auch auf unserer Homepage, oder Sie rufen morgen wieder den Radio Horeb CD-Dienst an unter der 08323 9675120. Auch der Hörerservice steht Ihnen morgen gerne zur Verfügung, um Ihnen Fragen zur heutigen Sendung rund um Radio Horeb zu beantworten. Die Rufnummer 08323 9675110. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie einen guten und gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.